inneren Hürden, diese inneren Zweifel, diese inneren Mauern, die Mose hatte, die ihn davon abgehalten haben, versöhnt mit seiner Berufung zu sein. Und manchmal erleben wir es aber auch in unserem Leben, dass es gar nicht mal so sehr in uns ist, was uns hindert, sondern von außen uns Dinge bedrücken und belasten und einengen. Wie so eine Wand, vor die man läuft. Und das ist die Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, als Mose so in so eine Drucksituation gerät, wo er von allen Seiten quasi umringt ist von Problemen. Und es gibt ein Lied, was irgendwie so wunderbar zu diesem Thema passt und was wir sehr gerne mögen, was uns sehr bewegt. Und das wollen wir jetzt einfach mal so als kleine Einstimmung auf das Thema euch vorspielen. Ist es ein Kinderlied? Ich weiß, vielleicht ist es ein Kinderlied, aber es ist wirklich ein sehr schönes Lied. Hört es euch mal an. Jetzt ist Mose quasi mittendrin in seiner Berufung. Jetzt geht's los, jetzt hat er gerade das Volk aus der Knechtschaft rausgeführt. Sie haben triumphiert, sie haben auch noch Schätze mitgenommen von den Ägyptern. Die Ägypter haben geradezu gesagt, geht, geht, geht. Wir wollen, dass ihr so weit weg wie möglich geht. Und wir geben euch noch alles mit, was wir haben. Einen riesen Triumph. Mose mittendrin im echten Leben, mittendrin in seiner Berufung. Und das dauert aber gar nicht lang, bis er vor die erste Wand läuft, bis er vor die erste Hürde läuft. Und ihr wisst sicher, welche Hürde das war, welche Wand das ist, vor die Mose läuft. Es ist das Meer, wo er weiß, hier ist unsere Reise zu Ende. Und nicht, dass das schon genug wäre, sie drehen sich um und sagen, oh, die Ägypter haben sich's anders überlegt. Das Volk Israel steht da und ist in der Klemme. Vorne das Meer, hinten die Soldaten und sie wissen weder vor noch zurück. Sie wissen weder ein noch aus, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und ich will jetzt gar nicht so tief einsteigen vor der Pause. Wir wollen gleich nach der Pause schauen, wie Gott Mose und das Volk Israel aus dieser Situation rausholt. Ich will unsere Gedanken nur einfach in diese Richtung bringen und uns ja auf die Spur bringen. Nur dadurch, dass wir in der Berufung Gottes unterwegs sind, nur dadurch, dass wir unsere Berufung leben, nur dadurch, dass wir ja als Christen leben, heißt es noch lange nicht, dass es nicht Situationen gibt, wo wir merken, jetzt stecke ich fest. Jetzt komme ich an meine Grenzen. Jetzt weiß ich weder ein noch aus, weder vor noch zurück. Immer wieder erleben wir das in unserem Christsein, in unserem Leben, in unserem Dienst, in unserem Beruf, in unserer Familie, dass wir das Gefühl haben, von allen Seiten kommt irgendwas. Unüberwindbare Mauern, unüberwindbare Berge, Meere, Soldaten, die mich angreifen wollen, die mir an den Kragen wollen. Ich weiß weder ein noch aus. Nur dadurch, dass wir Christen sind, heißt es nicht, dass wir solche Situationen nicht mehr erleben. Die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Was machen diese Situationen mit uns? Und wir schauen uns gleich an, was diese Situation mit Mose macht und wie Mose und Gott da rauskommen. Aber bevor wir das tun, will ich uns einfach bitten, dass wir uns noch kurz Zeit nehmen. Wir haben noch 5 Minuten bis zur Pause. Vielleicht können wir uns einfach zu zweit die Köpfe zusammenstecken, zu zweit und zu dritt, uns ganz kurz austauschen, was diese Momente in unserem Leben sind, vielleicht ganz akut oder vielleicht schon etwas in der Vergangenheit, wo wir das Gefühl haben, da stecke ich echt in der Klemme, da komme ich weder vor noch zurück. Und dass wir einfach füreinander beten, dass einer den anderen segnet und für ihn betet. Und wir bitten, dass Gott eingreift in dieser Situation. Und wenn ihr dann fertig seid, dann geht ihr einfach in die Pause und wir treffen uns hier wieder um 11:15 in ungefähr 20 Minuten und machen dann weiter und gucken uns Mose an, wie er diese Situation bewältigt. Jetzt steckt euch einfach die Köpfe zusammen und dann geht ins Gebet und dann danach in die Pause. Zweiter Mose 14, dort lesen wir ab Vers 10 die Geschichte, von der ich vorhin erzählt habe. Als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Mose jedoch warfen sie vor, hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Den Vorwurf finde ich super, ja. Also wenn man das mal hört, ich glaube, dann hat man es wirklich geschafft, die Meute gegen sich gebracht zu haben. Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir möchten lieber den Ägyptern dienen? Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Doch Mose sagte zum Volk, habt keine Angst, wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Mose hatte auch schon eine Menge gelernt, sonst hättet ihr das so nicht sagen können. Noch bei der Geschichte gestern hätte Mose wahrscheinlich gesagt, Frauen und Kinder zuerst, ich bin ganz klein. Ja, also, so wie wir das heute kennen, ne, wie das wohl üblich geworden ist, dass die Kapitäne doch als Erste von Bord gehen bei den Schiffsunglücks. Ich glaube, Mose hat schon viel dazugelernt, bis zu diesem Punkt, an dem er ist. Mose ist eigentlich kein Typ für das, was er da tut. Mose ist eigentlich nicht der Typ für so eine Sache hier, großes Volk und er voran alle mir nach. Mose ist eher so der Typ, der sagt, wenn es einen Job in der zweiten Reihe gibt, ich bin da. Aber trotzdem hatte Mose vieles und natürlich alles, was er hatte, hatte er von Gott, was ihm geholfen hat, diese Aufgabe, diese Berufung zu erfüllen. Und ich möchte heute mit euch in einige Punkte reingehen und einige Elemente zeigen, die Mose hatte, die ihm geholfen haben. Und vielleicht hilft es uns zu verstehen, dass wir nicht der Typ für eine Aufgabe sein müssen, dass wir vielleicht uns gar nicht so fühlen müssen, als wäre das genau das Richtige für uns, sondern dass wir gucken müssen, was habe ich denn eigentlich? Was hat Gott mir denn eigentlich zur Verfügung gestellt? Was habe ich denn für Möglichkeiten, aus denen ich schöpfen kann? Und vielleicht kommen wir dann eben auch dahin, dass wir wie Mose sagen können, bleib ganz ruhig, Gott hat die Situation im Griff. Das Erste, was Mose hatte, das ist auch das, was wir haben, wenn wir in einer Berufung stehen, wenn wir in einem Dienst stehen. Gott hatte Mose eine Autorität verliehen, indem er ihn in ein Amt berufen hat. Vielleicht fällt euch das auf, wenn ihr Polizisten trefft. Normalerweise verhalte ich mich so, dass ein Polizist nichts an mir auszusetzen hat. Trotzdem habe ich immer so einen gewissen Respekt. Ja, Bernd kennt das, Bernd lacht. Ich weiß nicht, wieso du... Nein. Also, vielleicht kennt ihr das, ja? Wenn man im Auto unterwegs ist, wenn man irgendwo das grün-silberne Auto oder blau-silberne Auto sieht, bin ich schnell, zu schnell, gucken, habe ich alles, passt alles angeschnallt, automatisch so Haltung annehmen, ja? Handy vom Ohr, genau. Warte mal schnell. Nein, nein, nein. Niemals würden wir das tun. Nein, nein. Polizisten haben eine Autorität, weil sie ihnen verliehen wurde. Mose hatte eine Autorität, weil sie ihm verliehen wurde. Daran gibt es nichts zu rütteln. Diese Autorität hat Mose. Es gibt Polizisten, wenn du die in Privatkleidung siehst, dann sehen die nicht wie Polizisten aus. Es gibt auch die, die sehen aus wie ein Polizist, ne? Die gibt es auch. Die haben auch so eine Autorität, die brauchen keine Uniform. Aber da gibt es Polizisten, ja? So Männchen, Figürchen, ja? Hager, piepsige Stimme. Egal, der hat eine Uniform an, das Ding passt, ja? Wenn der sagt, dann kommst du, ja? Zumindest wenn du einigermaßen normal tickst. Wenn nicht, dann verschafft er sich schon die Autorität. Wenn Gott dich berufen hat in eine Aufgabe, dann hat er dich berufen in diese Aufgabe. Wenn Gott dir die Autorität gegeben hat, in diesem Dienst zu stehen, dann hat er dir die Autorität gegeben, in diesem Dienst zu stehen. Da kann doch keiner dran rütteln. Da kann doch keiner sagen, ach komm hier, grün, überhaupt nicht deine Farbe, steht hier gar nicht und überhaupt diese komische Mütze. Und Gott sagt nicht, hier hast du die Autorität, jetzt mach damit, was du willst, sondern Gott sagt, ich bin die Autorität. Ich gehe mit dir. Du hast die Autorität, in deinem Dienst zu stehen, weil ich dir diese Autorität gegeben habe und weil ich mit dir bin. Weil es gar nicht du selber bist, sondern weil ich es bin, der mit dir ist und der dir diese Autorität gibt. Das heißt, das Erste, was Mose hatte, er hatte eine Autorität, die er von Gott verliehen bekommen hat, die gar nichts mit seinem Charakter und seiner Persönlichkeit zu tun hatte. Im Gegenteil, wie wir bei Mose sehen. Das Zweite, was Mose auch hatte, und das ist was er erst gelernt hat in diesem Prozess, er hatte keine Angst vor diesen Drucksituationen, vor diesen Angriffen von vorne und von hinten. Er hatte Druck von allen Seiten. Und Mose hat diesen Druck ausgehalten. Das war nicht leicht. Wir sehen, dass er an manchen Stellen sich beschwert hat und auch gesagt hat, Mensch, wieso? Wieso ich? Aber Mose hatte trotzdem, entschuldigt, den Arsch in der Hose, sich diesen Situationen zu stellen. Ich weiß nicht, was das für Drucksituationen in deinem Leben sind, die von vorne und von hinten, wo du von vorne das Gefühl hast, da geht's nicht weiter und von hinten kommt auch noch ein Angriff. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Mose hat sich dem gestellt. Mose ist nicht ab durch die Mitte, sondern Mose hat gesagt, yo, ich weiß, da ist ein Problem und dort ist ein Problem. Aber ich weiß auch, hier gibt's eine Lösung und da gibt's eine Lösung. Natürlich hat das Mose nicht gemacht, weil er ein toller Hecht war. Das haben wir inzwischen gemerkt. Mose konnte das sagen, weil er von Gott gehört hat. Da gibt es eine Lösung. Sei ganz ruhig. Alles wird gut. Wir wissen, wie das Ding ausgegangen ist. Mose wusste das noch nicht. Als Mose zwischen Heer und Meer stand, hat er keine Ahnung, wie sie da rauskommen. Hätte alles passieren können. Gott hat ihm gesagt, was er als nächstes tun soll, aber er hat ihm immer nur einen Schritt nach dem anderen gesagt. Aber Mose weiß, wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Was kann mir schon passieren? Was kann uns schon passieren? Und ich glaube, diese Bereitschaft, sich unangenehmen Situationen zu stellen, ist ganz wichtig, wenn wir im Dienst stehen, wenn wir in der Nachfolge stehen, wenn wir unserer Berufung nachgehen. Gott hat Mose an keiner Stelle versprochen, dass es nicht zu Drucksituationen kommen wird in seinem Dienst. Aber Gott hat Mose versprochen, ich bin da. Ich bin bei dir, komme, was wolle. Für mich ist das so ein Bild, was da gut passt, das Bild von einer Münze. Wer von euch hat Geld dabei? Vielleicht könnt ihr mal eine Münze rausholen. Egal was für eine, irgendeine Münze. Schaut euch mal diese Münze an. Was gibt dieser Münze ihren Wert? Bitte? Die Zahl, die draufsteht, genau. Die Zahl, die draufsteht, die Prägung, die die Münze hat. Das, was da eingeprägt ist, das gibt dieser Münze den Wert. Ohne die Zahl, ohne die Einprägung, ist das ein Stück Blech. Das kann ich fortschmeißen, das kann ich zum Altmetall geben oder als Kettenanhänger benutzen oder was auch immer. Aber es hat keinen Wert. Ich kann damit keinen Kaffee kaufen. Ja, die Schlange da unten, ja, zeigt, wir sind uns sehr wohl den Wert bewusst, den so eine Münze hat. Da gibt es Kaffee für und andere schöne Dinge. Was lacht ihr denn da so frech? Nur durch die Prägung hat diese Münze Wert. Und die Prägung kann die Münze nur durch Druck bekommen. Nur durch Druckmomente kann Gott uns formen und uns eine Prägung geben. Nur wenn wir Druckmomente aushalten, bekommt unser Leben Profil. Dadurch bekommt unser Leben eine Prägung. Und dadurch bekommt unser Leben einen Wert. Das ist nicht leicht, diese Druckmomente auszuhalten, weil Druck fühlt sich nie schön an. Aber dadurch wird unser Leben wertvoll. Dadurch entstehen Spuren Gottes, Handabdrücke, Fingerabdrücke Gottes in unserem Leben. Vielleicht hilft dir das jetzt nicht besonders, wenn du das Gefühl hast, ich bin gerade in der Münzprägemaschine und da marschieren 20 Tonnen auf mich drauf. Aber vielleicht kannst du, wenn du dann rauskommst aus der Münzprägemaschine und du weißt, oh ja, jetzt habe ich einen Wert. Vielleicht kannst du dann dich mit dieser Situation versöhnen, in der diese 20 Tonnen auf dich runtermarschiert sind. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, mit wie vielen Tonnen Münzen geprägt werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass 20 Tonnen hinkommen könnten. Ich wünsche dir, dass du den Wert erkennst, den Gott dir gegeben hat. Du bist ein Abbild Gottes. Wir sind geschaffen im Bild Gottes. Eine Münze ist geschaffen als Abbild des Stempels, der sie prägt. Und genauso bist du geschaffen. Genauso macht Gott dich zu einem Abbild. Er prägt dich. Du bist ein Bild Gottes. Und das verleiht dir diesen Wert. Die Prägung, die du hast, verleiht dir den Wert. Gott ist die Druckform und du bist die Münze. Das Dritte, was Mose hatte und was ihm geholfen hat, in seinem Dienst vorwärts zu kommen und voranzugehen, ist, dass Mose wusste, wo es hingeht. Mose wusste, wo es lang geht, auch wenn er das vielleicht nicht so geografisch wusste, wo es jetzt als nächstes lang geht. Aber Mose wusste, wo es hingehen soll. Er hatte das Ziel ganz fest im Auge. Er wusste, was am Ende der Reise steht. Er hatte eine ganz starke Verheißung, auf die er sich berufen hat. Er wusste, was am Ende des Tunnels ist. Mose hat die Feuersäule und die Rauchsäule gehabt, der er hinterhergegangen ist. Das hat ihm geholfen, dass er seinen Blick streng nach vorne ausrichten könnte, straight forward. Wenn wir Jesus im Blick haben, wenn wir Jesus hinterhergehen, wenn wir wissen, was das Ziel ist, dann fällt es uns auch leichter, mit Dingen klarzukommen, die sich nicht gut anfühlen, wo wir das Gefühl haben, rechts und links ist so allerhand, das uns davon abhalten will, unserer Berufung gerecht zu werden. Mose wusste, was seine Gedanken oder wohin seine Gedanken ausgerichtet sein sollen. Mose wusste, was die Richtung ist, in die es gehen soll. Mies van der Rohe sagt, und ich habe keine Ahnung, wer Mies van der Rohe ist, aber ich finde den Satz, den sie sagt, sehr gut. Die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind immer das, was man aus ihnen macht. Siehst du, das passt ja auch irgendwie. Ja? So, man weiß, wo es lang geht, man weiß, was der Plan ist, man weiß, was das Ziel sein soll. Ein Architekt oder eine Architektin? Siehste? Wusste ich nicht. Klang wie ein Frauenname. Aber ist ja wunderbar. Die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind immer das, was man aus ihnen macht. Die Frage ist, wie sind die Dinge für dich? Lässt du dich von links und rechts beeinflussen und sagst, ja, die Dinge sind eben nun mal so. Meine Umstände sind eben nun mal so. Da kann ich gar nichts gegen machen. Ich bin so wie so ein Wasserball im Meer. Ich kann gar nichts dagegen tun. Und schon gar nicht kann ich in irgendeine Richtung gehen. Was ist eigentlich unser Ziel? Wo gehen wir drauf zu? Wo gehen wir hin? Haben wir Ewigkeitsperspektive in unserem Leben, in unserem Dienst? Wissen wir, wo es hingeht? Wissen wir, dass das Ziel ist, dass wir die Ewigkeit beim Herrn verbringen? Und schauen wir auf zu Jesus, wie es heißt im Hebräerbrief, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, damit wir den Lauf zu Ende führen? Oder sind wir so ein Spielball der Wellen, der sagt, ah, die Dinge sind eben nun mal so. Die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind immer das, was man aus ihnen macht, sagen schlaue Architekten. Das Vierte, was Mose hatte, er hatte für seine Aufgabe und für seinen Dienst das richtige Werkzeug, das ihm geholfen hat, zum Ziel zu kommen. Mose hatte seinen Stock dabei, und ich habe hier jetzt keinen Stock gemalt, sondern einen Hammer und Nagel, weil das ist irgendwie für uns greifbarer. Einen Stock haben die wenigsten von uns so als Alltagswerkzeug. Aber mit Hammer und Nagel kann man was anfangen. Vor allem können wir mit dem Bild was anfangen, wenn wir versuchen, mit was anderem als mit einem Hammer einen Nagel in die Wand zu klopfen. Mal ganz ehrlich, wer hat schon mal versucht? Ich bekenne mich schuldig. Gut, dass ich nicht allein bin. Kennt ihr Mario Barth? Mario Barth beschwert sich über seine Freundin, dass seine Freundin versucht, mit einem Seitenschneider einen Nagel in die Wand zu hämmern. Und das, er meint, es sieht so aus, als wäre da um den Nagel außenrum ein riesiges Schlachtfeld, weil sie natürlich nicht den Nagel trifft und vor allem nicht den Nagel in die Wand bekommt. Und dann sagt er zu seiner Freundin, überleg mal, wie es heißt, man hämmert einen Nagel in die Wand und nicht man seitenschneidert einen Nagel in die Wand. Das ist für mich ein gutes Bild. Wenn wir nicht das richtige Werkzeug für unsere Aufgabe haben, dann ist unsere Aufgabe zum Scheitern verurteilt. Wenn wir versuchen, einen Nagel mit einem Seitenschneider in die Wand zu schlagen, dann wird er da vielleicht irgendwie reingehen. Mehr schlecht als recht. Wahrscheinlich wird der Nagel kaputt sein und die Wand wird kaputt sein und im schlimmsten Fall machen wir auch noch den Seitenschneider kaputt. Mose hatte das richtige Werkzeug für seine Aufgabe. Bei ihm war es der Stock. Aber er musste auch erst lernen, damit umzugehen. Im Lauf seines Dienstes hat er immer mehr gelernt, was sein Stock eigentlich alles kann, welche Macht da drin ist. Im Lauf deines Lebens wirst du vielleicht merken, was die Werkzeuge, die du hast, für Möglichkeiten bieten. Mose wusste, dass er nicht alles per se hat, geschenkt bekommt. Ein Rucksack, Gabenpaket hier, Werkzeugpaket. Wenn du eine Ausbildung machst in einem handwerklichen Beruf, dann ist das schön, wenn du am Anfang einen Werkzeugkasten hingestellt bekommst. Aber je nach Beruf wird da ein großer Anteil von Werkzeugen drin sein, wo du keine Ahnung hast, wie du das Zeug bedienst. Ich habe zum Beispiel zu Hause einen Satz Gewindeschneider, weil ich fand das voll cool, Gewindeschneider zu haben. Ja? Ich habe keine Ahnung, wie man damit umgeht. Ich habe das Ding noch nie benutzt, weil ich keine Ahnung habe, was ich damit tun soll. Aber das war mal günstig im Angebot, Gewindeschneider. Und ich dachte, Mensch, irgendwann wirst du das bestimmt brauchen. Ich habe es noch nie gebraucht. Ich werde es wahrscheinlich nie brauchen. Gut, dass Sonja jetzt nicht da ist. Die wird wahrscheinlich sagen, schmeiß das blöde Zeug raus. Du brauchst es eh nie. Vielleicht kann mir mal irgendjemand zeigen, wie man damit umgeht. Das ist so mit Werkzeug. Wir müssen erstmal gezeigt bekommen, wie das funktioniert. Mose musste erstmal gezeigt bekommen, wie das funktioniert, wie das läuft, wie er sein Werkzeug einsetzen kann. Mose wusste auch, ich muss gar nicht alles selber können. Es gibt Hilfsmittel. Die kann ich ja nutzen, die kann ich ja benutzen. Für mich ist auch so ein cooles Beispiel dafür, dass es ein Werkzeug gibt, was zu dir und zu deiner Aufgabe passt. Ein Auto, was ich gesehen habe. Da ist das Auto von der Seminarleiterin. Ich glaube, eine Hirnblutung oder einen Schlaganfall. Auf jeden Fall war die eine Zeit lang halbseitig gelähmt und ist nicht in der Lage, ihren, ich glaube, rechten Arm zu benutzen. Ja. Und deren Auto, Peter kennt die, das ist Sabine Jordan. Dieses Auto hat alle Bedienelemente, die man normalerweise mit der rechten Hand macht, am Lenkrad, so als kleines Kästchen. Total cool. Die kann damit Auto fahren, obwohl sie ihr rechtes Bein und ihren rechten Arm nicht so richtig benutzen kann. Würde ich mich in dieses Auto setzen, ich würde es wahrscheinlich noch nicht mal anbekommen. Ja? Ich könnte damit keinen Meter fahren, weil ich einfach nicht weiß, wie das funktioniert. Es ist nicht mein Werkzeug. Es passt nicht zu mir. Es ist nicht das, was für mich und meine Aufgabe hergestellt wurde. Bei ihr war ganz klar, das ist meine Vorgabe und das ist die Aufgabe und dafür brauche ich ein Werkzeug. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Dienst, wo du das Gefühl hast, da ist eine Aufgabe und ich habe diese Vorgaben in meiner Persönlichkeit, in meiner Begabung und das passt nicht zusammen. Ja, das kann sein. Halbseitig gelähmt und Autofahren passt eigentlich nicht zusammen. Aber es gibt ein Werkzeug, was das ermöglicht. Es gibt Hilfsmittel, die das ermöglichen. Vielleicht brauchst du einfach Ratgeber, Tipps, was auch immer, um die Aufgabe zu erfüllen. Mose hatte nicht die Persönlichkeit, ein Volk zu führen. Er hatte schon gar nicht die Möglichkeit, so ein charismatischer Leiter zu sein. Aber er hatte Hilfsmittel. Er hatte einen Bruder, der sprechen konnte. Er hatte einen Stock, der ihm Wunder ermöglicht hat. Ich will dich einfach ermutigen, dass du auf die Suche gehst nach dem Werkzeug, das dir hilft, deine Aufgabe gut zu erfüllen. Und ich bin sicher, Gott hat das Werkzeug schon lange. Und wenn du es noch nicht gefunden hast, dann freut er sich, wenn du auf die Suche danach gehst und wenn er es dir geben darf. So vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Hut. Der will dir das geben. Das ist nichts, was wir Gott abschwatzen müssen, was wir ihm aus den Rippen leiern müssen. Sondern das ist was, was er dir gerne schenken will. Das ist was, womit er dir Gutes tun will. Ganz wichtig, kopiere nichts von anderen. Es hilft mir gar nichts, wenn ich sage, hey, das Auto ist cool. Hat noch mehr Technik als normale Autos. Da ist Spielerei, Spielzeug, cooles Zeug, will ich auch haben. Das hilft überhaupt nichts. Das Werkzeug, was jemand anderem hilft, seinen Dienst zu tun. Der Gewindeschneider, der dem einen hilft, seine Aufgabe zu erfüllen, bringt mir vielleicht überhaupt nichts. Ehrlich gesagt habe ich auch noch nie eine Situation gehabt, wo ich es wirklich ernsthaft gebraucht hätte. Es hilft mir überhaupt nichts in meiner Aufgabe, sowas zu haben. Das ist wirklich so ein typisches Beispiel. Ich dachte, das ist cool, sowas zu haben, aber es ist überhaupt nicht mein Werkzeug. Es bringt mich überhaupt nicht weiter in dem, was ich eigentlich tun soll. Das Fünfte, was Mose hatte in seinem Dienst und in seiner Aufgabe. Und vielleicht ist das das Wichtigste, was er überhaupt hatte. Mose hatte ein ganz großes, offenes Ohr hin zum Reden Gottes in sein Leben, in seinen Dienst. Er war ganz nah an Gott. Er hat ganz direkt gehört und gespürt, was Gottes Weg ist. Ganz oft sagt Mose, der Herr hat gesagt dieses und jenes. Und wir lesen gar nicht vorher, dass der Herr dieses oder jenes gesagt hat. Das war selbstverständlich. Mose war so eng mit Gott. Nicht am Anfang, aber im Lauf der Zeit des Dienstes, im Lauf der Zeit der Berufung, dass Mose ganz, ganz direkt und ganz klar von Gott gehört hat, das ist mein nächster Schritt für euch. Seine ganze Leiterschaftsrolle, seine ganze Berufung basiert auf dieses offene Ohr zu Gott hin. Er hat sich nicht auf das ganze andere, auf die Autorität, auf das Werkzeug, auf das Ziel, auf seine tolle Durchhaltekraft und Durchsetzungskraft verlassen. Da hat er sich nicht darauf ausgeruht, sondern er wusste, bei alledem muss ich immer und in erster Linie ein ganz großes, offenes Ohr zu Gott haben. Weil ich weiß, dass ich schwach bin. Weil ich weiß, dass ich nicht der Hecht im Karpfenteich bin. Ich weiß, dass ich abhängig von Gott bin. Ich glaube, das ist der Schlüssel für unsere Nachfolge, für unseren Dienst, für unsere Berufung, wenn wir in unserer Berufung leben und unterwegs sind. Für das ganze Leben als Christ, dass wir immer dieses offene Ohr zu Gott hin haben. Und vielleicht ist das auch das Schwerste, weil es das Umkämpfteste ist, weil die meisten Angriffe vielleicht direkt dahin gehen, weil der Teufel weiß, dass hier die meiste Power drin ist, dass wir hier, wenn wir hier angegriffen werden, dass alles andere mit darunter leidet. Aber Gottes Reden, Gottes Zusagen zu hören und in unser Leben anzunehmen und wahrzunehmen, ich glaube, da liegt eine unheimliche Kraft drin, die uns ermöglicht, wirklich standhaft zu sein in unserer Berufung. Es gibt so viele Stimmen, die uns irgendwas einreden wollen, wie wir das in dem Lied gehört haben. Grüne oder rote Vögel gibt es nicht, du hast kein Talent. Und er malt nie wieder. Ihr Bruder lacht sie aus und sagt, da wird sowieso nichts draus. Und sie glaubt im Stillen, wahrscheinlich hat er recht. So viele Stimmen wollen dir sagen, was du nicht kannst und was nicht möglich ist und was sowieso eine bescheuerte Idee ist. Und wir verpassen es, auf die Stimme unseres guten Hirten zu hören, der sagt, ich bin noch da. Wir machen das gemeinsam. Wir machen das zusammen. Das ist mein Weg für dich. Das ist mein Wunsch für dich. Das ist dein Weg mit mir. Drei Sachen lerne ich aus dieser Situation am Meer. Und ich wünsche uns, dass wir da weiterkommen, wenn wir uns Mose anschauen und diese Situation anschauen. Und ich möchte euch einfach diese drei Dinge mitgeben. Und ich hoffe, dass es uns ermutigt. Das Erste, was ich lerne, Mose ist sich seiner Schwachheit sehr bewusst. Mose ist sich sehr bewusst, dass Aufgabe und Gabe manchmal nicht zusammenpassen. Mose weiß aber auch, dass er die Aufgaben, die er hat, mit den Gaben, die er hat, lösen kann. Mose hat verstanden, dass sowohl Gabe als auch Aufgabe von Gott kommen. Mose hat verstanden, dass er, wenn Gott sagt, ich traue dir diese Aufgabe zu, nicht sagen muss, aber ich traue es mir selber nicht zu, sondern dass er das annehmen darf. Mose weiß, dass Gott ihn mit dem Nötigen ausrüstet. Wenn Gott sagt, das ist das, was ich mir für dich vorstelle, dann weiß Mose auch, dass Gott ihm das geben wird, was er dafür braucht. Für uns war das so, als wir bei JFC angefangen haben, da haben wir bei manchen Dingen überlegt, fühlen wir uns damit wohl? Können wir uns das vorstellen? Ist das was zu uns passt? Und wir haben gezweifelt, ob diese Aufgabe zu uns passt. Und dann kamen wir irgendwann zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir haben eigentlich eine ganz klare Berufung Gottes für diesen Dienst. Ja, dann wird das ja wohl irgendwie schaffen, diese Dinge, wo wir zweifeln, ob es geht, ob es zu uns passt, möglich zu machen. Da wird er uns ja wohl versorgen. Es wäre ja komisch, wenn nicht. Eigentlich ist es ganz logisch, dass Gott, wenn er uns beruft in einen Dienst, in eine Aufgabe, dass er uns dann auch gibt, was wir dafür brauchen. Ist doch eigentlich klar und logisch. Es hat aber gebraucht, bis wir es verstanden haben. Das ist nicht so präsent, das ist nicht so klar. Ah ja, Berufung, alles klar, mache ich, weil Gott gibt eh alles, was ich brauche. Wir zweifeln trotzdem noch. Mose fühlt sich schwach. Mose ist vielleicht schwach. Ich fühle mich manchmal schwach. Du fühlst dich sicher manchmal schwach. Du hast das Gefühl, das Meer, der Berg, die Mauer, die da vor dir steht, die ist zu groß, die ist unüberwindbar, die ist mächtig. Aber Mose geht in all seiner Schwachheit zu Gott. Und er beruft sich auf die Zusagen Gottes in seinem Leben. So wie wir das gestern Abend auch gehört haben. Ich bin alles, was du brauchst. Wenn du Durst hast, wenn du Hunger hast, wenn du schwach bist, wenn du eine Tür brauchst, wenn du Licht brauchst, wenn du Leben brauchst. Ich bin es doch. Ich gebe dir das alles, was du brauchst. Das Zweite, was ich aus der Geschichte lerne, und das finde ich wunderbar. Gott wollte Mose nie ummodeln. Gott wollte aus Mose nie Maße machen. Gott hat Mose Mose sein lassen. Gott hat nicht gesagt, also pass mal auf, das müssen wir erstmal hinbekommen. Und dann können wir die Sache mit dem Volk angehen. Gott hat Mose mit all seinen Gaben, mit all seinen Fähigkeiten, aber genauso mit all seinen Schwächen, mit seiner gesamten Persönlichkeit berufen. Und in jeder Persönlichkeit sind gute Sachen und schlechte Sachen. Das wissen wir, weil wir uns selber kennen. Aber Gott hat nicht gesagt, also das geht gar nicht. Das musst du erstmal in den Griff bekommen, bevor du das nicht aus deinem Leben ausgeräumt hast, kann ich nichts mit dir anfangen. Das lese ich an keiner Stelle in der Bibel, dass Gott so mit Menschen umgeht, sondern Gott beruft Menschen aus ihrer Schwachheit heraus, inmitten ihrer Schwachheit und Schwächen. Gott hat dich gemacht als sein Ebenbild. Du bist seine wertvolle Münze. Du bist sein wertvoller Schatz. Gott macht nicht aus einem 2-Euro-Stück ein 1-Euro-Stück und aus einem 50-Cent-Stück ein 5-Mark-Stück. 5-Euro-Stück gibt es nicht mehr. Gott wollte dich so, wie er dich gemacht hat. Gott wollte, dass du ein 2-Euro-Stück bist. Oder er wollte, dass du 50 Cent bist. Vielleicht wollte Gott, dass du nur 1 Cent bist. Das ist gut so. Gott hat sich was dabei gedacht. Ich glaube, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht wir selbst sein dürfen, dass wir dann innerlich zerrissen werden. Für mich ist das ein ganz schlimmes Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, ich darf nicht der sein, der ich eigentlich bin. Ich muss mich verbiegen, um irgendwem gerecht zu werden. Ich muss mich nicht verbiegen, um Gott gerecht zu werden. Ich darf sein, der ich bin, weil Gott hat mich so gemacht, wie ich bin. Und deswegen sollst du auch so sein, wie du bist, weil Gott dich so gemacht hat, wie du bist. Das heißt nicht, dass wir nicht dazulernen dürfen, dass wir uns nicht weiterentwickeln dürfen, dass wir nicht Werkzeug benutzen dürfen, um zu reifen, um zu wachsen, um dazuzulernen. Aber wenn Gott dich ruhig gemacht hat, dann hat Gott dich ruhig gemacht, weil er dich ruhig wollte. Wenn Gott dich aufgedreht und hibbelig gemacht hat, dann hat er sich dabei was gedacht. Auch wenn du dich damit vielleicht selbst manchmal nervst. Ich kenne so eine Frau, und das ist nicht meine Frau, die ist wirklich fürchterlich aufgedreht. Ist auch keine aus unserer Gemeinde, keine Sorge. Also nein, nein, keiner von euch kennt die. Die ist herrlich, ja. Die ist so aufgedreht, aber die bringt eben so eine Dynamik rein, ja. Und die hat einen Mann, der ist genau das Gegenteil, und der muss manchmal sagen, Petra, da ist der Name, ganz ruhig. Das passt, das muss auch so sein, ja. Nur ein Beispiel. Und ihr könnt euch sicher selber irgendwo da einordnen in diesem großen Puzzle. Du darfst du bleiben, weil Gott hat sich dich so ausgedacht, wie du bist. Du bist sein Ebenbild, du bist geprägt. Und du hast den Wert und die Struktur, die Form, die Prägung, die Eigenschaften, den Charakter, den Gott wollte. Und wir dürfen versöhnt damit sein. Und ich finde es wichtig, dass wir wirklich auf die Suche gehen nach dem, was uns wirklich ausmacht. Weil ich glaube, solange wir nicht das tun und in dem leben, was uns wirklich entspricht, in dem Moment zerreißt es uns innerlich. Und ich glaube, dass es ganz wertvoll ist, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dass wir sagen, oh ja, jetzt habe ich verstanden, wie ich ticke, wie ich funktioniere, was mir Spaß macht. Was macht dir wirklich Spaß, hat der Vater den Tom gefragt. Was machst du wirklich richtig gerne? Und dann gibt es einen Hut, der zu dir passt. Und das Dritte, was ich lerne, wenn ich mir die Geschichte mit Mose anschaue, das Ziel der ganzen Übung, das Ziel, warum das alles passieren muss, ist, dass Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen. Da sehen wir, das zieht sich durch wie so ein roter Faden in der Geschichte von Mose, dass immer wieder heißt es, und die Menschen gaben, oder das Volk gab Gott die Ehre für das, was er getan hat. Sie sahen die Herrlichkeit in dem Abschnitt, den ich eben vorgelesen habe. Sie merkten, mit welch groß alles am Ende, als dann alles gelaufen ist, Ägypter tot, das Volk Israel am anderen Ende des Meeres, als sie sozusagen sagen, huf, gerade nochmal gut gegangen. Als sie merkten, mit welch großer Macht der Herr die Ägypter besiegt hatte, achteten sie den Herrn und vertrauten ihm. Zur Herrlichkeit und zur Ehre Gottes. Nicht damit wir ein schönes Leben haben, nicht damit es uns gut geht, nicht damit wir schön locker haben, schön chillig haben, toll hier leben mit Gott, super, sondern für die Herrlichkeit und für die Ehre Gottes, für nichts anderes. Dafür ist das Ganze. Und dieser Blickwinkel lässt manches in einem anderen Licht erscheinen. Wenn wir uns überlegen, was das Ziel des Ganzen ist, vielleicht das Ziel dieser Druckmomente. Wenn wir weggucken von uns und hingucken zu Jesus, dann merken wir vielleicht manchmal, ach so, es ging bei der ganzen Sache gar nicht um mich. Es ging um Jesus, es ging um seine Herrlichkeit, es ging um seine Größe. Es tut mir leid, wenn ich euch da vielleicht Illusionen rauben muss. Es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir ein schönes Leben haben, dass es uns gut geht. Es geht nicht darum, dass wir vielleicht eine tolle Karriere hinlegen, wo Leute gucken können und sagen, guck mal, toll, toller Hecht. Es geht einzig und allein um die Ehre Gottes und um nichts anderes. Und alles, was wir erleben und alles, wo wir uns auch investieren, ist dafür da, dass wir Reich Gottes bauen, dass wir Herrlichkeit Gottes auf diese Welt bringen, dass wir die Herrlichkeit Gottes in diese dunkle Welt reinbringen. Und vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, es gibt so lustige Spiele, das kann man als Trinkspiel machen, man kann es aber auch mit der Jungschar spielen, wenn man so, ich mache das jetzt nicht, weil mir aufgrund der Wärme schon ein bisschen schwindelig ist, aber ihr kennt das vielleicht, wenn man so, und dann ein paar Runden, ja, vielleicht kann es mal jemand vornehmen, wir machen bestimmt was kaputt. Wenn du das machst, ja, dich hier 10-mal um die Flasche drehst und dann versuchst durch den Mittelgang zu gehen, keine Chance. Du rennst rechts oder links in die Reihen rein und wirst dich oder andere verletzen. Keine Chance. Wenn du dich um dich drehst und immer das Gefühl hast, alles muss nur um mich gehen, keine Chance. Dann kommst du nicht ans Ziel. Dann kommst du ins Straucheln. Wenn du nach hinten guckst und das Ziel im Blick hast und weißt, wo du hingehst und weißt, wofür du das Ganze machst, dann interessiert dich gar nicht, was links und rechts von dir passiert. Dann interessiert dich gar nicht, wenn da Stolperfallen liegen. Da steigst du einfach drüber, weil du hast das Ziel im Blick. Wenn du dich nur um dich drehst, und das ist eine ganz große Gefahr, in der wir stehen. Wir sind auch so eine Gesellschaft, so eine individualistische Gesellschaft, wo jeder Einzelne unheimlich wichtig ist. Und mir muss es doch gut gehen. Wieso muss es dir denn gut gehen? Gut geht es uns noch lang genug in der Ewigkeit. Hier unten, die paar Jährchen, die wir haben, da muss es mir doch nicht gut gehen. Da müssen wir die Herrlichkeit Gottes so groß machen und so weit verstreuen, wie es geht, wie möglich. Ich wünsche uns, dass wir dieses Ziel nie aus den Augen verlieren. Diese Vision, diese Perspektive nie aus den Augen verlieren. Dass wir Jesus nie aus den Augen verlieren mit dem, was wir tun. Dann erscheinen manche Dinge in einem ganz anderen Licht und Blick. Wenn man ein Fernglas hat, dann ist ganz entscheidend, wie rum man da reinguckt. Wenn man richtig rum, also die richtige Perspektive hat, dann sehen die wichtigen Dinge groß aus. Und wenn man falsch rum reinguckt, dann sind Dinge ganz klein und unscheinbar und unwichtig. Und deswegen ist es ganz wichtig, was wir für einen Blick haben, wie rum wir durchs Fernglas gucken, ob die richtigen Dinge groß sind in unserem Leben oder ob vielleicht die richtigen und wichtigen Dinge irgendwie so ganz klein sind und nur so eine Randerscheinung sind. Und eigentlich unwichtige Dinge, 80 Jahre, 90 Jahre, vielleicht 100, ich glaube, der Älteste, der jetzt gestorben war 115 oder sowas. Das ist doch gar nichts gegen die Ewigkeit. Das ist einmal kurz gezwinkert. Die Perspektive macht da einen ganz großen Unterschied. Ich möchte uns jetzt einladen, nochmal in Kleingruppen zu gehen. Und ich dachte mir, vielleicht sind diese drei Punkte, diese drei Gedanken so gute Themen für Kleingruppen. Vielleicht hast du das Gefühl, ah ja, das Thema, das würde ich gerne nochmal, da würde ich gerne nochmal drüber nachdenken. Und der andere sagt, ach nee, hier habe ich überhaupt kein Problem mit, aber über das Thema würde ich gerne nochmal reden. Und deswegen fände ich es gut, oder mein Vorschlag wäre, dass wir uns in drei Gruppen aufteilen und vielleicht kann sich eine Gruppe zusammentun, die mit dem Thema meine Schwachheit sich beschäftigen möchte und drüber nachdenken möchte, wie geht mir das, wenn ich an Grenzen stoße, wenn ich das Gefühl habe, ich bin der Aufgabe nicht gewachsen. Ach Herr, schick lieber einen anderen. Vielleicht gibt es hier welche, die stecken in so einer Situation oder die haben einfach das Gefühl, das ist eigentlich genau mein Thema, mit meiner Schwachheit umzugehen. Dann tut euch zusammen und tauscht euch aus, wie es euch damit geht und was euch dabei hilft. Und ich habe hier wieder diese rosanen Zettel, die ihr gestern schon hattet und vielleicht könnt ihr euch einfach ein paar Notizen machen und wir gucken gleich mal, ob wir uns danach nochmal treffen oder nicht. Es kommt ein bisschen ob wir uns dann nochmal austauschen oder nicht, aber vielleicht könnt ihr euch einfach ein paar Notizen machen und wenn wir uns dann nicht mehr treffen, dann machen wir es einfach auch da hinten an die Wand dran. Die zweite Gruppe könnte sich Gedanken drüber machen, was mache ich eigentlich wirklich gerne und wie kann ich damit, was meine Persönlichkeit ausmacht, was mein Charakter ausmacht, was meine Begabungen sind, wie kann ich damit meinen Dienst oder mein Leben so gestalten, dass es wirklich Gott zur Ehre geht. Wo stoße ich da auch an meine Grenzen? Wo habe ich vielleicht das Gefühl, dass das, was ich gut kann und das, was ich im Moment mache, überhaupt nicht zusammenpasst? Wie komme ich da vielleicht raus aus dieser Spirale, dass ich mich innerlich zerreiße, dass mein Herz zerrissen ist, weil ich eigentlich viel lieber was anderes machen würde? Vielleicht ist es was, was du machen willst, wo andere sagen, hat eh keinen Zweck. Macht doch eh kein anderer. Aber vielleicht könnt ihr in der Gruppe dazu kommen, dass ihr, wie wir es in dem Lied gehört haben, das, was du gerne tust, dafür musst du dich nicht schämen. Das hat Gott in dich reingelegt. Und die dritte Gruppe, die dürfen sich mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich die große Vision? Wie schaffen wir das, diese Herrlichkeit weiterzubringen, größer zu machen, das Reich Gottes. Wie kann ich diese große Vision Gottes für unsere Welt, für unser Leben, wie können wir das umsetzen? Das sind so vielleicht die Visionäre, die so ein bisschen rumspinnen können, die so ein bisschen träumen können. Und ihr dürft euch auch austauschen, wie kann das vielleicht praktisch werden? Wie kann so diese große Vision, die wir haben, dieses große Wort Herrlichkeit Gottes, großes Wort, großer Begriff, wie kann das mit Leben gefüllt werden? Wie kann das mit ersten Schritten gefüllt werden? Vielleicht für uns als Gemeinde. Vielleicht habt ihr eine Idee, was wir tun können, damit wir Herrlichkeit Gottes erleben. Mehr noch Herrlichkeit Gottes erleben. Klingt jetzt so, als würden wir es nicht. Tun wir ja schon. Noch mehr Herrlichkeit Gottes erleben. In unserer Stadt, in unserem Leben, in unserer Gemeinde. In 20 Minuten ist 12. Ich weiß nicht, ob uns eine Viertelstunde reicht, uns auszutauschen. Vielleicht reicht uns eine Viertelstunde.
Ich wollte noch was sagen. Also die Herbergsleitung hat uns gebeten, unsere Mittagszeiten jeweils um eine halbe Stunde nach hinten zu verschieben.
Na, das spielt uns aber gut in die Karten her. In dem Raum bleiben hier. Okay, dann machen wir einfach hier, teilen wir uns in drei Gruppen auf. Und wenn wir wirklich dann noch Zeit haben, ich weiß, das Kinderprogramm geht bis 11:45. Wenn wir uns um 12 Uhr dann wieder in der großen Gruppe treffen und vielleicht einfach uns kurz austauschen, ohne vielleicht ins seelsorgerliche Detail zu gehen, aber einfach so, was sind so unsere Ergebnisse, was hat mich berührt aus dem Gruppengespräch, was hat mich ermutigt von den Dingen, die die anderen gesagt haben, was sind vielleicht konkrete Schritte, die wir tun können, um uns einfach gegenseitig zu ergänzen und uns auszutauschen. Die erste Gruppe, die sich mit der Schwachheit beschäftigt, kann sich hier vorne unter dem Kreuz und am Altar treffen, vielleicht inspiriert sie das. Die zweite Gruppe trifft sich in der Mitte und die dritte Gruppe trifft sich hinten und hier vorne sind diese rosanen Zettel und dort hinten auf dem Tisch liegen Eddings und dann geht's jetzt los.